SR Info. Bilanz am Abend.
Wird nun alles noch schlimmer im Nahen Osten? Dieser Frage gehen wir nach dem iranischen Angriff auf Israel heute Abend ausführlich nach. Außerdem schauen wir nochmal auf das Duell der US-Vizepräsidentschaftskandidaten und auf Pläne der EU, die den Regenwald schützen sollten, die nun aber wohl vertagt werden. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Abend.
SR Info.
Nach dem iranischen Angriff mit rund 180 Raketen gestern Abend droht Israel mit Vergeltung. Regierungschef Netanyahu hat erklärt, der Iran habe einen großen Fehler gemacht und werde dafür bezahlen. US-Präsident Joe Biden sprach von laufenden Gesprächen mit Israel, um die Reaktion auf den Angriff abzustimmen. Zu Zeitpunkt und Ausmaß eines möglichen Vergeltungsangriffs auf den Iran machte Israel zunächst keine Angaben. Ja, und dann gab es heute noch eine äußerst undiplomatisch formulierte diplomatische Maßnahme Israels. Jan-Christoph Kitzler.
Israels Außenminister Katz gab bekannt, er habe UN-Generalsekretär Antonio Guterres zur Persona non grata erklärt und seine Einreise nach Israel verboten. Auf der Plattform X folgte dann ein Frontalangriff. Ein Generalsekretär der Terroristen, Vergewaltigern und Mördern von der Hamas, der Hisbollah, den Houthi-Rebellen und nun dem Iran Rückendeckung gebe, werde als Schandfleck in die Geschichte der Vereinten Nationen eingehen, so Katz. Guterres hatte die so wörtlich Ausweitung des Konflikts im Nahen Osten mit einer Eskalation nach der anderen verurteilt und erklärt, dies müsse aufhören, nötig sei eine Waffenruhe. Den jüngsten Angriff aus dem Iran auf Israel erwähnte er nicht. Im Oktober 2023, 2,5 Wochen nach dem Terrorüberfall aus dem Gazastreifen auf Israel, hatte Guterres vor den Vereinten Nationen gesagt, dies sei nicht in einem Vakuum passiert und damit in Israel große Empörung ausgelöst. Menschenrechtsorganisationen wiederum hatten ebenfalls betont, dass der Konflikt zwischen Israel und der Hamas eine Vorgeschichte habe, die auch mit der Unterdrückung und Perspektivlosigkeit von Palästinensern in der Region zusammenhänge. Israel fühlt sich seit langem von den Vereinten Nationen diskriminiert, beispielsweise wegen der zahlreichen UN-Resolutionen, die Israel verurteilen.
Nach dem iranischen Raketenangriff auf Israel kann sich nach Ansicht von Bundesinnenministerin Faeser auch die Sicherheitslage in Deutschland verschärfen. Die Bedrohungslage durch islamistische, antisemitische und israelfeindliche Gewalt sei hoch, sagte Faeser der Funke Mediengruppe. Das Auswärtige Amt ruft derweil Bundesbürger zum Verlassen des Irans auf. Es bestehe die konkrete Gefahr, willkürlich festgenommen, verhört und zu langen Haftstrafen verurteilt zu werden. Über die politischen Bewertungen des Geschehens in Nahost in Berlin berichtet Tim Aßmann.
Auch die Bundesregierung wusste von den iranischen Angriffsplanungen. Außenministerin Annalena Baerbock habe ihren iranischen Amtskollegen gedrängt, von den Plänen abzulassen, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes. Die Bemühungen blieben erfolglos. Am Tag nach der Attacke verurteilt das politische Berlin den Raketenbeschuss Israels aus dem Iran aufs Schärfste. Der Iran riskiere, die ganze Region in Brand zu setzen, warnte Bundeskanzler Olaf Scholz, und im Bundesaußenministerium bestellte man den iranischen Botschafter ein. Der war gerade nicht in Berlin, es kam der Geschäftsträger der Botschaft. Und was diesem dann erklärt wurde, schilderte später Sebastian Fischer, der Sprecher des Auswärtigen Amtes.
Wir haben nochmal sehr deutlich gemacht, dass wir den direkten iranischen Angriff auf das Staatsgebiet Israels auf das Allerschärfste verurteilen und dieser Angriff durch nichts zu rechtfertigen ist. Und haben den Iran dazu aufgerufen, weitere Angriffe auch über seine Verbündeten zu unterlassen.
Der Iran bezeichnet den Angriff auf Israel als Vergeltungsschlag. Auch für die Israel zugeschriebene Tötung von Hamas-Anführer Haniyeh in Teheran. Die deutsche Position, so Außenamtssprecher Fischer, sei hier ganz klar.
Dass letztlich dieser Angriff vollständig grundlos war. Israel hat Iran nicht angegriffen und der Iran hat Israel angegriffen.
Die Bundesregierung setzt auf Diplomatie, will Gesprächskanäle zu den Konfliktparteien Iran und Israel offen halten. Wir müssen alles tun, um einen Flächenbrand zu verhindern, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit.
Die Hoffnung, dass man, indem man kräftig mit einem Fuß auftritt oder mit markigen Worten da etwas erreicht, ist eine, die der Realität mindestens so widerspricht wie der eigenen Lebenserfahrung. Und insofern wäre mein Rat, an der Stelle im Gespräch zu bleiben, miteinander Argumente auszutauschen, auch immer wieder auf die Vernunft zu hoffen.
Israel hat eine militärische Reaktion auf den iranischen Angriff angekündigt. Art und Umfang des israelischen Gegenschlags könnten entscheidend sein für die weitere Entwicklung. Danach gefragt, was Israel jetzt tun solle, sagte Außenamtssprecher Sebastian Fischer.
Wir appellieren an alle Akteure in der Region und rufen alle Akteure in der Region dazu auf, auch in unseren Gesprächen verantwortlich zu handeln. Und sicher zeigt sich Stärke eben auch in Besonnenheit.
Die Bundesregierung will mit europäischen Partnern und auch mit den Mitgliedern der Gruppe der G7-Staaten über das weitere Vorgehen beraten. Ein Thema könnten zusätzliche Sanktionen gegen den Iran sein. Zwischen Deutschland und dem Iran gibt es weiter intensive Handelsbeziehungen. Der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart erhob Forderungen an die Bundesregierung.
Ich finde, wir sind nach wie vor zu nachsichtig mit dem, was im Iran passiert, auch mit dem, was der Iran außerhalb des Iran auch hier in Europa tut. Und deswegen fordere ich von der Bundesregierung eine härtere Gangart in der Iran-Politik. Ich glaube, das ist das Beste, was wir unsererseits jetzt dazu beitragen können, den Iran in seiner Aggressivität einzuhegen.
Als Beispiel nannte Hart ein Vorgehen gegen mögliche wirtschaftliche Aktivitäten der iranischen Revolutionsgarden in Deutschland. Auch Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP im Bundestag, forderte einen härteren Umgang mit dem Regime in Teheran. Bundesinnenministerin Nancy Faeser erklärte unterdessen, sie sei bestürzt über Vorfälle in Bonn und Berlin. Dort war der iranische Angriff auf Israel von Teilnehmern von Kundgebungen bejubelt worden.
Tim Aßmann hat aus Berlin berichtet. Der Iran greift Israel an und es stehen nun viele Fragen im Raum. Einige, insbesondere was den Iran angeht, wollen wir besprechen mit dem Politikwissenschaftler und Iran-Experten Dr. Ali Fatollah-Nejad. Ja, Herr Fatollah-Nejad, viele Experten haben in den letzten Tagen betont, dass der Iran eigentlich kein Interesse an einer militärischen Eskalation mit Israel haben kann. Haben die sich jetzt geirrt oder hat der Iran da gestern bei aller Wucht dieser Attacke vielleicht sogar noch abgewogen, nämlich dahingehend, was der Iron Dome der Israelis abfangen kann, damit die Eskalation nicht zu groß wird?
Ich glaube, da muss man in der Tat differenzieren. Ja, ich glaube, Letzteres ist richtig. Ich glaube schon nach wie vor, dass auch Iran nicht an einem großen Krieg interessiert ist. Also ein großer Krieg, der sehr regelmäßige militärische Aktionen beinhaltet und Iran positionieren würde gegen Israel und womöglich auch im Schlepptau die USA. Denn in solch einem Szenario würde Iran immens militärisch benachteiligt sein. Die Dominanz der Gegenseite für Luftschläge beispielsweise ist enorm. Da kann Iran kaum etwas dagegen setzen. Außerdem kann man sich auch keinen längeren Krieg leisten, weil die Staatskassen sehr, sehr leer sind. Aber man war sehr stark unter Zugzwang diesmal. Und deswegen haben wir das gesehen, was wir gestern Abend erlebt haben.
Mhm. Nun sieht sich Israel wiederum unter Zugzwang. Es wird über einen Gegenschlag nachgedacht. Was halten Sie da für möglich? Wo wäre der Iran verwundbar?
Die Israelis haben im Zuge des letzten Jahres zumindest immer wieder unter Beweis gestellt, dass man den iranischen Luftraum penetrieren kann, dass man auch militärische Einrichtungen bombardieren kann, Luftabwehrsysteme auch von nuklearen Einrichtungen bombardieren kann. Das war beispielsweise die Reaktion auf den ersten Angriff Irans auf Israel vom 13. April, was die iranische Seite natürlich versucht hat, unter den Teppich zu kehren, um sein Image beizubehalten. Ähnliches könnte man sich auch diesmal vorstellen, dass die Israelis auf jeden Fall antworten werden, aber die iranische Seite versuchen wir, das herunterzuspielen. Denn man kann sich eigentlich nicht erlauben, in eine endlose Eskalationsspirale zu gehen oder einen großen Krieg zu riskieren. Aber man musste diesmal reagieren, weil das Kredibilitätsproblem so enorm geworden ist. Nicht nur nach dem Haniyeh-Attentat vom 31. Juli, als die Israelis den Hamas-Politbüro-Chef in Iran in Teheran ausgeschaltet haben. Da gab es ja schon das Versprechen der iranischen Seite, eine große Racheaktion zu machen, aber das blieb aus. Aber das Fass wurde sozusagen zum Überlaufen gebracht letzte Woche, als die Israelis den Generalsekretär der Hezbollah, des Kronjuwels schlechthin, der Iraner ausgeschaltet haben und auch die Führungsriege der Hezbollah. Und das ist natürlich eine große Blöße, sodass man seine Abschreckungsfähigkeit und auch seine Kredibilität wiederherstellen musste.
Sie haben es schon angedeutet, eigentlich steckt der Iran ja in einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Krise. Das Regime muss schauen, dass es irgendwie an der Macht bleibt. Bedeutet diese in Anführungszeichen Ablenkung durch einen bewaffneten Konflikt mit Israel da durchaus eine Hilfe in diesem Bemühen, also quasi der Feind von außen, der nach innen zusammenschweißt?
In dem Sinne nicht. Ich glaube, die soziologische Entwicklung der iranischen Gesellschaft hat sich enorm verändert seit Anfang der 2000er Jahre um 9/11 herum, wo es durchaus vielleicht einen solchen Effekt hätte geben können. Aber mittlerweile geht auch das Regime nicht mehr davon aus, dass die Bevölkerung sich auch im Falle eines großen Krieges hinter das Regime stellen würde. Also das ist auch ein sicherheitspolitisches Problem, weil man natürlich nicht weiß, was passiert während eines großen Krieges, ob es auch zum Aufstand von innen kommt. Und dann werden natürlich die Sicherheitskräfte sehr stark ausgelastet. Auf der anderen Seite muss man aber auch hinzufügen, dass es durchaus ein strategisches Interesse auch des iranischen Regimes gibt, eine Verständigung mit dem Westen zu suchen. Der neue Präsident Pezeshkian hat das als seine Mission ausgerufen, das auch zuletzt bei der UN-Generalversammlung letzte Woche in New York sehr deutlich gemacht. Denn man braucht eine Verständigung mit den USA und mit dem Westen zum Zwecke der Sanktionslockerung, um halt auch wirtschaftlich das Regime zu stabilisieren. Und da hilft natürlich kein Krieg gegen Israel.
Was diesen Konflikt mit Israel angeht, muss die iranische Führung gerade nach den Ereignissen im Libanon, Stichwort explodierende elektronische Geräte, nicht nur damit rechnen, dass Israel Mittel und Wege hat, auch hochstehende Personen des iranischen Regimes direkt auszuschalten, wenn es das will?
Absolut richtig. Das ist einer der wichtigsten Themen, die wir haben. Also die geheimdienstliche Infiltrierung Israels in Iran bis hin zum Machtzentrum der Islamischen Republik. Das Hania-Attentat vom 31. Juli wäre auch ohne dies nicht möglich gewesen. Wir wissen auch von ehemaligen iranischen Geheimdienstministern, die gesagt haben, dass jedweder Offizieller der Islamischen Republik sein Leben gefährdet werden würde durch Israel, durch israelische Spione. Also das ist noch eine Dimension der Gefahr, des Risikos im Zuge eines großen Krieges. Wie kann man also einen großen Krieg führen, wenn man gleichzeitig weiß, dass die Gegenseite sehr stark einen Geheimdienst sich schon infiltriert hat.
Von Seiten der deutschen Bundesregierung hat es heute scharfe Verurteilungen des Angriffs gegeben und sie hat den iranischen Botschafter einbestellt. Was Sanktionen angeht, hieß es, sei Deutschland dazu mit seinen europäischen und internationalen Partnern im Gespräch. Sind Sie der Meinung, dass gerade Deutschland im Umgang mit dem Regime in Teheran lange Jahre zu lax war?
Ich glaube, das steht eigentlich außer Frage, wenn wir uns die deutsche Iran-Politik des letzten Jahrzehnts zumindest anschauen. Da gab es immer eine Politik der Zurückhaltung, weil man diese Obsession mit dem iranischen Nuklearprogramm hatte. Man wollte bloß nicht zu sehr Druck ausüben auf Iran, damit die iranische Seite bloß nicht entmutigt wird, wieder zurück zum Verhandlungstisch zu kommen. Und gleichzeitig hatte man vorher natürlich auch diese Illusion von Wandel durch Handel und Annäherung. Aber wir sehen, dass die sicherheitspolitischen Herausforderungen durch Iran sich sogar noch vergrößern. Schauen Sie auf die iranische Unterstützung, die mal wieder größer werden. Unterstützung für Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine, aber auch im Mittelmeer, wo auch die Revolutionsgarden das Mittelmeer bereits als strategische Tiefe Irans definiert haben. Also all das sind sicherheitspolitische Herausforderungen, natürlich nebst der destabilisierenden Rolle in der Region, wo es eigentlich einen Paradigmenwechsel bräuchte in der deutschen, aber auch europäischen Iran-Politik. Und am besten müsste dies koordiniert werden mit den USA, die auch das militärische Gewicht der Abschreckung gegenüber Teheran darbieten wird.
Einschätzungen des Iran-Experten Dr. Ali Fatollah Nejad. Mit ihm habe ich schon heute Nachmittag sprechen können. Israel hat heute noch keine direkten Maßnahmen Richtung Iran ergriffen, aber seine Angriffe auf Ziele in Gaza und im Libanon fortgesetzt. Bei einem Vorstoß der israelischen Armee in der südlichen Gaza-Stadt Khan Yunis sind nach palästinensischen Angaben über 30 Menschen ums Leben gekommen. Israelische Truppen hätten mehrere Häuser belagert und beschossen. Israels Militär äußerte sich zunächst nicht zu seinem Vorgehen in Khan Yunis. Zur Lage im Libanon, jetzt Anna Osius.
Dort geht der israelische Krieg gegen die Hisbollah weiter. Und an der Dringlichkeit seiner Worte lässt der Sprecher der israelischen Armee in seiner arabischen Fernsehansprache keinen Zweifel aufkommen. Jedes Haus, das von der Hisbollah für militärische Zwecke genutzt wird, könnte angegriffen werden, so Sprecher Avijah Adrai an die Bewohner von Dörfern im Südlibanon gerichtet. Retten Sie Ihr Leben und verlassen Sie Ihre Häuser sofort. Achten Sie darauf, nicht nach Süden zu gehen. Jede Bewegung nach Süden könnte Ihr Leben gefährden. Die Hisbollah und die israelische Armee leisten sich offenbar im Süden des Landes heftige Gefechte. Die Hisbollah meldete, die israelischen Truppen zurückgedrängt zu haben. Mindestens ein israelischer Soldat wurde getötet, zahlreiche verletzt. Von israelischer Seite heißt es, man setze Bodentruppen im Kampf gegen die Hisbollah ein. Unabhängige Informationen aus dem Südlibanon gibt es so gut wie nicht. Viele internationale Beobachter und die USA, die EU und die Vereinten Nationen sehen die israelische Offensive kritisch. Auf die Frage, ob Israel eine Strategie habe, sagt Andreas Krieg vom King's College in London: Die einfache Antwort ist nein. Israel hatte keine Strategie in den letzten 12 Monaten, nicht für Gaza und nicht für Libanon. Und diese beiden Konflikte hängen miteinander zusammen. Was in Gaza passiert, hat direkte Auswirkungen auf den Südlibanon. Jetzt sagt Israel, die Bodenoffensive sei begrenzt. Nichts davon ist begrenzt. Jetzt schon wurden mehr Menschen im Libanon getötet als im Krieg 2006. Und das geht ja noch nicht mal 2 Wochen und wir haben schon einen kompletten Krieg. Ein Krieg, der viele Zivilisten betrifft. Rund 1 Million Menschen sind im Libanon auf der Flucht vor der Gewalt. Die libanesischen Behörden sind mit der Versorgung der vielen Vertriebenen überfordert. Der stellvertretende Parlamentspräsident Ilyas Boussab appellierte an die internationale Gemeinschaft, dem Libanon zu helfen. Das ist eine große Belastung und wenn der Krieg andauert, wissen wir nicht, wie lange der Libanon diese Last tragen kann. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben angekündigt, den Libanon mit 100 Millionen Dollar zu unterstützen und Katar hat Ähnliches getan. Wir appellieren an alle Länder, in dieser humanitären Angelegenheit zu helfen. Der Libanon braucht ihre Unterstützung. Auch die Vereinten Nationen rufen die internationale Gemeinschaft zu Spenden für die Menschen im Libanon auf.
Anna Osius hat berichtet, hier in der SR-Info-Bilanz am Abend. Den Regenwald will die EU eigentlich schützen, aber nun droht ein entsprechendes Gesetz, ausgebremst zu werden. Das ist gleich noch eines unserer Themen bis 18 Uhr. Nach den Meldungen, die hat jetzt Carla Krämer.
Die ukrainische Armee hat ihren Rückzug aus der stark umkämpften Stadt Wuchleda im Osten des Landes bestätigt. Die in dem Gebiet eingesetzte Einheit erklärte, das Oberkommando habe angesichts intensiver russischer Angriffe die Erlaubnis zum Rückzug gegeben. Zwar hätten die ukrainischen Soldaten den Angreifern große Schäden zugefügt, aber inzwischen bestehe die Gefahr, dass sie eingekreist würden. Die Bergbaustadt Wuchleda liegt rund 50 Kilometer südwestlich von Donetsk. Sie ist weitgehend zerstört. Der Papstbesuch in Luxemburg vergangene Woche hat insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro gekostet. Das hat das Staatsministerium dem Luxemburger Wort mitgeteilt. Der Großteil der Kosten entfiel demnach auf die Live-Übertragung. Diese betrugen rund 1,2 Millionen Euro. Für den Transport der Delegation und Journalisten sowie Versorgung und Dekoration fielen noch einmal rund 300.000 Euro an. Transport und Versorgung der rund 800 Polizisten beliefen sich auf 20.000 Euro. Im Saarland ist offenbar nicht einmal die Hälfte der stationären Pflegeeinrichtungen mit Personal voll besetzt. Darauf hat jetzt der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste bei einer Veranstaltung im Landtag hingewiesen. Wichtigster Grund sei der Personalmangel. Der Verband forderte, die festen Fachkraftquoten in der Pflege im Saarland abzuschaffen. In anderen Bundesländern sei das längst der Fall. Auch mit einem Mix aus ausgebildeten und nachqualifizierten Kräften könne man die Menschen gut versorgen. Im Saarland hat die Zahl gewaltbedingter Unfälle an Schulen 2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich zugenommen. Das teilte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung auf SR-Anfrage mit. Demnach gab es im vergangenen Jahr 991 gewaltbedingte Unfälle. Das sind rund 16% mehr als 2022. In der Statistik wurden nur Vorfälle erfasst, die eine ärztliche Behandlung erforderten. Die Unfallversicherung erklärt, dass gewaltbedingte Unfälle verschiedene Ursachen haben können. Von leichtem Schubsen bis hin zu schwereren Vorfällen.
SR Info.
Immerhin Donald Trump hat den Stil gewahrt. Also seinen Stil oder wie immer man seine Verhaltensweisen nennen soll. Während des nächtlichen TV-Duells der Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz von den Demokraten und J.D. Vance von den Republikanern hat Trump jedenfalls fleißig auf Social Media seinen Senf dazugegeben und Tim Walz einen niedrigen Intelligenzquotienten attestiert. Im Duell selbst gab es keine derartigen Ausfälle. Es war überraschend sachlich. Zum TV-Duell der Vizes, der Kommentar unserer Washington-Korrespondentin Kerstin Klein.
Die oberste Aufgabe eines Running Mates, also eines Vizepräsidentschaftskandidaten, lautet Do no harm, sprich richte keinen Schaden an für deine Nummer 1. Diese Aufgabe haben sowohl Tim Walz als auch J.D. Vance gestern erfüllt. Es war eine erstaunlich zivilisierte Debatte, freundlich im Ton, frei von Attacken unter der Gürtellinie. Gelegentlich gaben Vance und Walz einander sogar recht. Und es war eine erstaunlich substanzielle Debatte. Es ging um Inhalte und Politikangebote. Ganz anders, als Amerikanerinnen und Amerikaner es zuletzt von solchen TV-Duellen gewohnt waren. Aber profitiert hat davon am Ende vor allem einer, J.D. Vance. Der Senator aus Ohio präsentierte eine weichgespülte Version seiner selbst und eine mindestens weichgespülte, gelegentlich sogar komplett erlogene Version von Donald Trump. So behauptete er, Trump habe nach der letzten Wahl das Präsidentschaftsamt friedlich übergeben. Belegbar falsch. Bis heute behauptet Trump, die Wahl sei ihm gestohlen worden. Außerdem erklärte Vance mit Blick auf die von Obama eingeführte Krankenversicherung für alle, Trump habe diese gerettet, während er in Wahrheit als Präsident mehrfach versuchte, diese abzuschaffen und nur am Kongress scheiterte. Doch Vance trug die weichgespülte Version von Trumps Politik extrem gekonnt vor. Rhetorisch geschickt und im Auftritt selbstbewusst und überzeugend. Keiner hat in den letzten Wochen so viele Interviews gegeben wie Vance und man merkte ihm an, wie wohl er sich vor Kameras fühlt. Auch deshalb hatte sich Trump für ihn als Running Mate entschieden und gestern ging dieser Plan voll auf. Tim Walz hingegen wirkte über weite Teile der Debatte nervös. Er machte sich ständig Notizen, stolperte über seine eigenen Worte. Seine ganze Körpersprache signalisierte, ich fühle mich hier nicht wohl. Inhaltlich hatte auch er starke Momente. Zum Beispiel beim Thema Abtreibung, aber vor allem, als er Vance in Sachen Wahl 2020 festnagelte. Da wurde sehr deutlich, Vance kann Trump auch nur bis zu einem bestimmten Punkt weichzeichnen. War die Wahl 2020 fair oder gestohlen? Dieser Frage wich Vance aus. Wohl wissend, dass hier im Trump-Universum eine rote Linie verläuft, die niemand überschreiten darf. Ein starker Moment für Walz, aus dem das Harris-Team umgehend einen Wahlwerbespot produzieren ließ. Was bedeutet das alles nun für das Präsidentschaftsrennen? Vermutlich nicht viel. Die Debatten der Vizes haben historisch so gut wie nie Einfluss gehabt. Sie sind etwas für Politik-Nerds. Nichts, was die Mehrheit der unentschlossenen Wählerinnen und Wähler erreicht. Und auch wenn Vance das Duell gewonnen hat, hat auch Walz die oberste Aufgabe erfüllt. Do no harm, richte keinen Schaden an.
Die Meinung von Kerstin Klein aus Washington. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen hat heute klare Worte gefunden. Worte, die in der eigenen Partei vermutlich nicht uneingeschränkt gut ankommen werden. Denn Habeck sieht in umfassenden Berichtspflichten ein Problem für die deutsche Wirtschaft und fordert ein fundamentales Umdenken. Der Weg sei nicht einzelne Verbesserungen, sondern die Kettensäge anzuwerfen und das ganze Ding wegzubolzen, so Habeck. Weggebolzt würden da wohl unter anderem das Lieferkettengesetz, das die Menschenrechte schützen soll, oder die Entwaldungsrichtlinie. Dieses EU-Gesetz zum Schutz des Regenwaldes will die EU-Kommission nun aber ohnehin um ein Jahr verschieben. Aus Brüssel, Katrin Schmid.
Eigentlich sollte es in 3 Monaten losgehen mit der entwaldungsfreien Lieferkette. Heißt Kaffee, Palmöl und Soja, aber auch Kakao, Kautschuk, Holz und Rindfleisch. Produkte auf dieser Basis sollen in der EU nur noch verkauft werden dürfen, wenn in deren Anbaugebieten nach 2020 kein Wald mehr gerodet oder geschädigt wurde. Nun wird das Ganze auch auf Druck aus Deutschland verschoben. Der deutsche Umweltminister Cem Özdemir mag zwar die Entwaldungsrichtlinie, ein Meilenstein, so Özdemir vergangene Woche in Brüssel, für den Waldschutz und auch für globale Menschenrechte, aber es wäre dann doch zu schnell gegangen, sagt er.
Es würde einen unverhältnismäßig hohen Aufwand für unsere Wirtschaft, aber insbesondere für die Klein- und Kleinstwaldbesitzer und die Verwaltung mit sich bringen, das kann nicht richtig sein.
Damit stößt Özdemir wohl eher ausnahmsweise ins gleiche Horn wie CSU-Politiker Manfred Weber, Chef der größten Fraktion im EU-Parlament, der konservativen EVP-Fraktion. Laut Weber wird mit der geplanten Verschiebung ein Bürokratiemonster erstmal verhindert.
Die Entscheidung, diese Richtlinie jetzt auf die lange Bank zu schieben, ist eine richtige Entscheidung, weil sie zu viel Bürokratie für unsere Waldbauern in Deutschland und für die Industrie, die betroffen ist, geführt hätte. Deshalb ist Zeitgewinnen richtig.
Mit der langen Bank ist es nun aber wohl so eine Sache. Der Kommissionsvorschlag sieht vor, dass das Gesetz zum Schutz des Regenwalds 1 Jahr später in Kraft tritt. Also ab Anfang 2026 für die Großunternehmen gilt. Klein- und Kleinstunternehmer wären ab Mitte 2026 daran gebunden. Mehr Zeit also, um etwa zu klären, wie der Nachweis einer entwaldungsfreien Lieferkette genau geführt werden kann. Im Spiel sind da etwa satellitengeschützte Geodaten in den Anbauländern, die dokumentiert und an Brüssel geliefert werden müssten. Betroffen sind viele Wirtschaftsbereiche, von der Süßwarenindustrie über Zeitungsverleger bis hin zu Autozulieferern und zum Beispiel auch die deutschen Forstwirte. Aber nicht nur innerhalb der EU wurde um längeren Vorlauf gebeten, auch etwa bei der Organisation von Kaffeebauern im globalen Süden. Aber Ansichtssache. Die Zeit wäre vor allem in der EU da gewesen, wurde aber nicht ausreichend genutzt. So hingegen die Einschätzung von Anna Cavazzini, der handelspolitischen Sprecherin der Grünen-Fraktion im EU-Parlament.
Wir sehen gerade massive Angriffe auf den EU Green Deal, also auf die Klima- und Umweltgesetzgebung der letzten Jahre hier im Europäischen Parlament. Und das in einer Situation, wo der Klimawandel immer stärker voranschreitet mit den krassen Überflutungen, die wir gerade in Europa hatten, aber auch den massiven Waldbränden, die es gerade zum Beispiel in Lateinamerika gibt.
Und im Falle der entwaldungsfreien Lieferkette sei es eben nicht nur ein Vertagen, damit einhergehe die konkrete Gefahr, so Cavazzini, dass das Gesetz weiter verwässert wird.
Ich finde das schlecht für die Planungssicherheit von Unternehmen, aber es birgt natürlich ein riesengroßes Risiko, dass mit dieser Öffnung, das Ganze muss nochmal durchs Parlament und durch den Rat, das Gesetz noch weiter abgeschwächt wird und es nicht bei dieser Verschiebung bleibt. Dagegen werde ich auf jeden Fall kämpfen.
Einen schwarzen Tag fürs Klima sehen heute auch zahlreiche Umweltverbände. Der WWF etwa erinnert, die Entwaldung ist weltweit die zweitgrößte klimaschädliche CO2-Quelle nach der Industrie. Und es sei auch ein schwarzer Tag für Verbraucherinnen und Verbraucher. Die nämlich, so der WWF, wollten mehrheitlich keine Produkte aus Abholzung in den Supermarktregalen sehen.
Michael Ballweg ist ein Mann, der in Teilen der Bevölkerung regelrecht verehrt wird, nämlich in Kreisen, die für manche schlicht Schwurbler sind, die sich selbst aber als Querdenker mit besonderem Durchblick sehen. Die Querdenkenbewegung hatte sich im Zuge der Corona-Pandemie von Stuttgart aus in vielen deutschen Städten formiert. Und in Stuttgart war Michael Ballweg der wohl wichtigste Initiator. Seit heute muss er sich vor der Wirtschaftskammer des Landgerichts verantworten. Er soll für Querdenken finanzielle Zuwendungen eingeworben, aber nur einen Teil tatsächlich dafür verwendet haben. Und versteuert haben soll er die Einnahmen auch nicht. Aus Stuttgart, Katharina Kurz.
Die Fotoapparate klicken und Michael Ballweg kommt betont entspannt in den Gerichtssaal in Stuttgart hereingelaufen. Olivfarbene weite Hose, schwarze Sweatjacke und ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Freiheit wird aus Mut gemacht.
Ich gehe mit einem sehr guten Gefühl jetzt hier rein. Wo darf ich mich denn hinsetzen?
Was sagen Sie denn zu den Vorwürfen?
Eine Antwort blieb Michael Ballweg zumindest zu diesem Zeitpunkt schuldig und verschwand im abgeschrankten Bereich des Gerichtssaals bei seinen Anwälten. Als die Staatsanwältin die Anklage vorlas, hörte Ballweg fast schon gelangweilt, den Kopf an den Stuhl gelehnt, zu. Der Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft lautet versuchter Betrug, erklärte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Stefanie Ruben.
Der Angeklagte soll seit spätestens Mai 2020 bis Februar 2022 durch öffentliche Aufrufe, insbesondere in sozialen Medien und über die Homepage der von ihm gegründeten Bewegung Querdenken 711, von mindestens 9.450 Personen eine Summe von über 1 Million Euro eingeworben haben. Hierbei soll er die Spender darüber getäuscht haben, dass er das Geld nicht, wie von ihm beworben, ausschließlich für die Querdenken 711-Bewegung, sondern in erheblichem Umfang für eigene Zwecke verwenden wollte.
Der zweite Vorwurf, versuchte und vollendete Steuerhinterziehung.
Es geht um Steuerhinterziehung für das Jahr 2020, diverse Steuern in Höhe von über 400.000 Euro.
Ein dritter Anklagepunkt der Staatsanwaltschaft, nämlich Geldwäsche, wurde nicht zugelassen. Für den Prozessauftakt hatten die Ballweg-Verteidiger zunächst angekündigt, sich zu äußern. Dann sagten sie zur vorsitzenden Richterin, nein, doch nicht. Und auch Michael Ballweg werde sich das komplette Verfahren nicht zur Person und zur Sache äußern. Doch kaum war die Verhandlung am ersten Tag beendet, dann doch ein Ballweg-Statement vor zahlreichen Kameras.
Mir ist heute nochmal bewusst geworden im Gerichtssaal, wie wichtig die Arbeit 2020 war. Wir haben angefangen mit Mahnwachen für das Grundgesetz, für die Grundrechte, für die Freiheitsrechte. Und dass dann im Laufe der Corona-Zeit diese verrückte Verfolgung von Maßnahmenkritikern stattgefunden hat, das geht jetzt in die große Aufarbeitung.
Querdenken werde weitergehen, erklärte Ballweg außerdem. Davon lasse er sich nicht abhalten, auch wenn zum Beispiel seine Konten eingefroren seien. Zum Gerichtsprozess waren auch einige seiner Unterstützer gekommen. Dennoch, weniger als erwartet, einige Sitzplätze im Saal blieben leer. Juristen betonen jedoch, dass es in dem Verfahren nicht um die sogenannte Querdenkenbewegung geht, sondern allein um die Person Michael Ballweg und die Vorwürfe gegen ihn. Das Stuttgarter Landgericht hatte sich mit hohen Sicherheitsmaßnahmen auf den Prozess vorbereitet. Es gab strenge Einlasskontrollen, Taschen wurden durchleuchtet, Handys und sogar Uhren mussten abgegeben werden. Der Prozessauftakt und die sehr kleinteilige Anklageschrift lassen vermuten, dass es ein umfangreiches Verfahren wird. Fürs Erste sind über 30 Verhandlungstage bis Ende April nächstes Jahr festgesetzt.
Fehlt noch das Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht ist es wechselnd wolkig, aber überwiegend trocken. Die Tiefstwerte liegen nachts bei 9 bis 7 Grad. Morgen am Donnerstag, dem Tag der Deutschen Einheit, ist es verbreitet wolkig. Die Sonne schafft es nur hier und da durch die Wolken. Meist bleibt es trocken bei maximal 11 bis 15 Grad. Am Freitag und Samstag gibt es dann einen trockenen Sonne-Wolken-Mix, ebenfalls 11 bis 15 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend mit Peter Weizmann. Tschüss.